Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Ich schwebe. Von hier oben habe ich einen guten Überblick. Kann die ganze Kreuzung sehen, die Straße, die Bürgersteige. Nun liege ich. Der Verkehr steht. Die meisten Autofahrer sind ausgestiegen. Neugierige haben sich versammelt. Einige stehen um mich herum. Jemand hält meinen Kopf. Sehr behutsam. Eine Frau. Sie kniet neben mir. Ein Auto ist in die Fensterscheibe eines Geschäfts gefahren. Die Marke kann ich von hier oben nicht erkennen. Eine große Schaufensterscheibe, die wie eine glitzernde Wolke aufflog und jetzt am Boden liegt. Bruchstückhaft spiegeln sich Häuser, Bäume, Wolken, Menschen, Himmel. Von hier oben ein großes Puzzle, aber alles in Schwarz-Weiß. Seltsamerweise gibt es keine Farbe. Seltsam auch das. Der da unten spürt keinen Schmerz. Er hält die Augen offen.
Wie sich nähern und warum? Wir alle werden einst betroffen, getroffen sein. Heute noch? Morgen? Was bleibt? Ein Jahr? 10 Jahre? 80? Der Tod ist das älteste Thema der Menschen und der Kunst. Das eben gehörte Zitat stammt aus dem Roman »Rot« von Uwe Timm. Es ist die Geschichte eines Beerdigungsredners, der gleich zu Beginn seinen eigenen Tod beobachtet.
Den eigenen Tod zu beschreiben, wird den meisten wohl schwerfallen. Es sei denn, sie praktizieren die japanische Kunst des Todesgedichtes, wie es der Mönch Ryokan angeblich im Augenblick des Todes verfasste.
Mal zeigt es die Rückseite, mal die Vorderseite. Ein Ahornblatt im Fallen.
Wenn es so leicht ginge, sich schwebend, tänzelnd im Wind zu verabschieden, wie in diesem Gedicht, ist sicherlich nicht jedem gegeben. In unserer selbstoptimierten Alltäglichkeit ist der Tod ein unheilbarer Worst Case, den man sich vom Halse hält, solange es nur irgend geht. Wegducken und aus dem Leben verdrängen sind die Strategien, die wir exerzieren bis zum Exitus.
Manchmal jedoch wird die Verdrängung jäh unterbrochen. Manchmal bekommt man eine Nachricht, die vieles anders macht. Manchmal erfährt man von der Krebserkrankung einer Freundin, die ahnt, dass es tödlich enden wird und doch beschließt, das nicht mit sich allein auszumachen, sondern öffentlich zu werden, solange es geht. Sie schreibt einen Blog, erarbeitet eine Tanztheaterproduktion und macht einen Film daraus. Sie hält ihr Sterben fest. Auf eine wunderbar leichte, stellenweise komische und immer sehr bewegende Art.
Diese traurige Erfahrung lässt mich innehalten. Plötzlich entdecke ich überall künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Abschied. Ob es autobiografische Arbeiten sind, wie sie Christoph Schlingensief hinterließ, oder Wolfgang Herrnsdorf, oder wahrhaftige und feingesponnene Literatur, wie sie Uwe Timm in seinem Roman schuf.
Es scheint, als böte die Kunst einen Freiraum, in dem der Tod im Als-ob-Modus beherrschbar ist. Auf den Probebühnen der Künste kann so oft gestorben werden, bis man verstanden hat, worum es geht. Nämlich um das kurze Leben. Für dieses Feature treffe ich Künstler, die ich kenne und schätze, um mich dem Ende auf kunstvolle Weise zu nähern.
Ein Künstlerpaar, das sich immer wieder einzeln oder auch gemeinsam mit dem Abschied beschäftigt, sind Daniel und Caroline Bräck. Daniel Bräck ist von Kindheit an mit der Thematik vertraut.
Ich bin der Sohn eines Steinmetzen. Bei uns stand der ganze Garten voller Grabsteine und in der Werkstatt wurden auch Grabsteine gemacht. Und gegenüber vom Friedhof war ich Adorno auf dem Friedhof. Dann bin ich sehr katholisch erzogen worden, war Ministrant, musste selbstverständlich auf dem Friedhof jede Beerdigung ministrieren. Insofern bin ich da sehr real mit in Kontakt gekommen und später mit einem Abstand, mit einem Kunststudium konnte ich mich dann damit auseinandersetzen.
Ich denke, es hat mit persönlichen Geschichten zu tun, dass ich in meinem persönlichen Umfeld sehr früh erlebte, dass Menschen gestorben sind. Einmal war es, dass der Bruder meiner Mutter ertrunken ist mit 14 Jahren und dass die Familie doch da sehr viel geschwiegen hat darüber. Und eine zweite Situation war dann, dass der Freund meiner Schwester sehr früh verstarb und die Beerdigung eine so fremdartige, uns erschreckende Situation erlebten, dass wir gemerkt haben, damit konnten wir uns überhaupt nicht identifizieren, geschweige denn Trost finden.
Daniel Breiks Arbeiten beschäftigen sich mit Wachsen, Werden und Vergehen. In seinen raumgreifenden Installationen kann man auf sehr poetische Weise der Vergänglichkeit bei der Arbeit zusehen. Immer wieder zieht es ihn auf den Friedhof, wie bei der Bundesgartenschau 2019, wo er eine Kapella, eine geschlossene Hausform, aus 6000 Sandsäcken errichtete, die dank der Entdeckerfreude der Besucher eher unfreiwillig dem Vergehen anheimgegeben wurde.
Caroline Breaks primäres Werkzeug ist die Sprache. Für jede ihrer Arbeiten führt sie intensive Gespräche. Sie reduziert diese Gespräche auf ihren Kern und präsentiert sie dann auf unterschiedliche Art.
Auf dem Münchner Westfriedhof zum Beispiel sprach sie mit Trauernden, was zu der Arbeit »Abschied ist ein intimer Moment« führte, einem Steinkreis inmitten des Urnenfeldes, auf dem in Schreibschrift eingravierte Kernsätze aus den Gesprächen zu lesen sind.
Manchmal stehe ich am Grab und sage ihm, ich weiß nicht mehr weiter.
Ich habe ihm jeden Tag Briefe geschrieben und dann verbrannt.
Alleine zu sterben ist meine einzige Angst.
Meinem Mann nach dem Tod wieder zu begegnen, macht mir Angst.
Ich fühle eine ohnmächtige Wut.
»2004 bin ich ein Jahr lang über den Westfriedhof in München gegangen und habe dort Menschen ins Gespräch gebeten mit der Frage, was bedeutet ihnen der Abschied, was gibt ihnen Trost. Und dieses Jahr, das hat mich doch sehr dann geprägt, insofern, dass ich gemerkt habe, es ist sehr, sehr wichtig, der Ort des Abschieds. Und dafür sollte es wirklich immer eine Form geben, die dem Trauernden entspricht.
Dem Künstlerpaar ist es ein Anliegen, neue Formen der Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Abschiednehmen zu entwickeln.
Also was mir wichtig ist, ist, dass eine Friedhofskultur nichts Statisches ist. Es ist etwas Lebendiges, etwas, was in Bewegung ist, immer wieder durch den Menschen neu definiert werden muss und auch erlebt wird. Das heißt, jede Kultur, jede Generation hat ihre eigenen kulturellen Zeichen. Meine Generation jetzt konnte wirklich mit diesen betenden Händen, den gebrochenen Ähren, hatte einfach keine Verbindung mehr zu diesen Symbolen. Das bedeutet für mich aber immer nur Weiterentwicklung. Das heißt nicht, dass sich irgendetwas damit auflöst oder aufgegeben wird, denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch immer versuchen wird, den Tod zu bewältigen, indem er Rituale findet, die ihm gut tun, indem der Abschied zelebriert wird.
Die Rituale des Abschieds werden hierzulande von professionellen Dienstleistern übernommen. Der Tod ist auch ein Geschäft.
Es gibt einmal diesen, sage ich mal, professionellen Bereich. Das sind die Steinmetze und die Gärtner, die die Gräber gestalten. Und dann gibt es die Städte und die Kirchen, die Friedhöfe unterhalten. Was Künstler machen, ist was völlig anderes. Natürlich kommt es immer mal wieder vor, dass ein Künstler gebeten wird, auf einem Friedhof was zu machen. Aber die eigentliche Weiterentwicklung der Friedhofskultur, die ist einerseits hochinteressant und zum Zweiten, sage ich mal vorsichtig, ins Stocken geraten.
Uwe Timm, Rot. Alle waren stumm und sahen vor sich hin. Das sind mir die Liebsten, weit angenehmer als die Munteren, die schon durch Tonlage und Lautstärke mitteilen, das Leben geht doch weiter, Leute. Das sind die Schlimmsten, schlimmer als die Melodramatischen oder die Angetrunkenen oder die Verlegenen, die mit schiefem Mund flüstern.
sehe ich das Problem, dass die Rituale und die Formen, die es im Moment gibt, unserer Generation einfach nicht mehr helfen. Die stimmen nicht, die passen nicht. Die müssen weiterentwickelt und zeitgemäß werden. Und das wird ganz von alleine sich durchsetzen. Die Frage ist, ob die es bisher bestimmen, die Städte und Kirchen, ob die darauf Einfluss nehmen und das mitentwickeln wollen oder ob sie aussteigen und sich einfach nur angucken, was passiert.
Eine gute Übersicht über die real praktizierten Abschiedsrituale hat Ulrich Keller, der als Fachreferent für Trauer und Traumata im Ordinariat München seit vielen Jahren mit der Thematik vertraut ist.
Durch die Individualisierung haben wir verschiedene Themen dahingehend auf Rituale bezogen. Früher gab es so eine klare, ich sag mal, so eine Autobahn, wie Rituale gestaltet werden. Da war so ein Global Player, sage ich mal, die Kirchen. Die haben so den Deutehorizont da vorgegeben. Das ist heute bei weitem nicht mehr so. Heute wählen Menschen ihre Rituale aus. Sie sortieren das ganz genau. Sie können sich weltweit, digital und sonst wie, Formen und Möglichkeiten aussuchen und werden das dann auch entsprechend installieren und vollziehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass in dem Kontext der Markt der Möglichkeiten natürlich ja, vielleicht wenig Orientierung ist letztendlich, sodass sich das jeder selber gestalten muss. Und es ist eine große Herausforderung, gerade im Kontext, wenn ich schon einen Verlust erfahren habe, jetzt auch noch zu überlegen, ja, wie mache ich das jetzt, wie werde ich dem Verstorbenen gerecht, wie werde ich da mir gerecht. Also das ist eine große Herausforderung an der Stelle auch.
Der Markt der Ritualangebote für den individuell gestalteten Abschied ist jedenfalls groß.
Sie bekommen alles dahingehend, wenn Sie zu einem Bestatter gehen, besteht die Möglichkeit, dass nach einer Kremierung, wohlgemerkt, nach einer Kremierung, also die Asche, ausgeführt werden kann an angrenzendes Land, in die Schweiz oder nach Niederlande. Und dann wird Ihnen sozusagen die Asche wieder zurückgeschickt. Das ist zwar nicht erlaubt, aber es kann geschehen. Es gibt da Wege, muss man sagen. Und dann können Sie mit Ihrer Asche tun und lassen, was Sie wollen.
Wie auch immer man sich entscheidet, der Trend heißt eindeutig Asche zu Asche. Mit Konsequenzen für die Kommunen, die sich mit zunehmendem Leerstand auf den Friedhöfen konfrontiert sehen.
65% in München lassen sich kremieren. Also es ist eklatante Steigerung innerhalb der letzten 10 Jahre, kann man sagen. Und es ist weiterhin steigend. Sie gehen mit dem Verstorbenen zur Verabschiedung und 3 Stunden später können Sie dann mit der Urne ans Grab gehen. Das ist natürlich ein eklatanter Wandel an der Stelle.
Ein Wandel, der die Qualität und die Tiefe der Rituale beeinträchtigt. Denn auch die letzten Dinge wollen optimiert werden.
Die Verwandten, nächsten Angehörigen, die wohnen nicht mehr unbedingt im gleichen Dorf oder gleiche Stadt. Dann fragen sich die Eltern, ja, wer wird mal unser Grab pflegen? Dann kommt das Thema Kosten dazu. Natürlich ist eine Urnenbestattung günstiger wie eine Erdbestattung. Ein ganz großes Thema, das sich so gesellschaftlich abzeichnet, ist, will niemand mehr dem anderen zur Last fallen. Ja, und mit diesem Thema, ich will dir nicht zur Last fallen, sagen viele, naja gut, dann schaue ich mal, dass ich möglichst pflegefrei bestattet werde. Und was ist da naheliegender als vielleicht eine Urnenbestattung an der Wurzel eines Baumes?
Doch nicht nur Unsicherheiten über das richtige Abschiedsritual lassen sich heute beobachten. In unserer individualisierten Gesellschaft ist es manchen überhaupt nicht gegeben, von Freunden und Angehörigen mit einem entsprechenden Ritual verabschiedet zu werden. Einfach, weil es diese Freunde und Verwandten nicht gibt.
Ich war überrascht. Ich dachte mir so, naja, vielleicht sind das so 30 bis 50 Menschen, die im Jahr so sterben. Und 2005, als ich die Arbeit gemacht habe, waren das dann schon fast 300 Menschen, nur allein in München, die auf diese Art und Weise verschwunden sind. Und es sind Menschen allen Alters, aller Schichten.
Stiller Abtrag ist ein Begriff aus der Bestattersprache und meint Menschen, die ohne Angehörige beigesetzt werden. So nennt die Künstlerin Sibylle Löw auch ihr Projekt, das sie viel länger beschäftigen sollte als ursprünglich gedacht und ihr überraschende Erkenntnisse brachte.
Viele Menschen haben so die Vorstellung, ja, das sind dann nur Obdachlose, aber das ist überhaupt nicht so. In so einer Großstadt leben natürlich viele Menschen, auch teilweise aus anderen Ländern hier, die schon 50 Jahre hier leben, deren Familien aber in anderen Ländern sind, aber eben auch Menschen, die hier ihr ganzes Leben lang aufgewachsen sind und oftmals sehr wohl Kinder, Verwandte, Angehörige haben, aber der Kontakt abgebrochen ist. Und für mich war es eine sehr meditative Arbeit, so diese Namen dieser Menschen. Natürlich sind es nur meine Fantasien, wenn ich jetzt irgendwie einen Namen Aloysia, Cecilia, Tadelhuber, das klingt ja sehr bayerisch und dann denkt man sich, aha, wieso stirbt so eine Frau alleine in München und da gibt es keine Angehörigen, ja, was mag da wohl passiert sein, kam sie vielleicht von einem Bauernhof in der Umgebung, ja, gut. Das sind natürlich Fantasien, aber Lebensgeschichten stehen dahinter, persönliche. Und mich hat das sehr bewegt, dann so übers Jahr diese Schilder zu nähen, diese Namen zu sticken.
Die Arbeit ist im direkten Sinne berührend. Im Raum verteilt hängen die mit dem Namen, Todesdatum und Alter bestickten Schilder, die mit langen roten Fäden versehen, sich nach dem Boden strecken.
Wenn die Arbeit installiert ist und dann so 300 solcher Schilder im Raum hängen und Menschen dann da durchgehen können und damit in Kontakt kommen, also die Resonanz ist dann immer ganz unglaublich, weil sofort jeder damit konfrontiert ist, so erstmal Tod, Trauer, natürlich fast alle Menschen sind damit schon mal irgendwie in ihrem Leben, zumindest auch die Älteren, konfrontiert worden. Aber auch natürlich sehr schnell so dieses Moment, wie wird das mal bei mir sein? Gibt es da Menschen? Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema für unsere ganze Gesellschaft. Wie gehen wir damit um? Wie sehr ist das Sterben, der Tod immer noch tabuisiert? Bringt man dann die Leute noch schnell ins Krankenhaus, weil man vielleicht Angst hat und unsicher ist, was passiert denn, wenn jetzt die Großmutter zu Hause stirbt? Schaffen wir das? Können wir das? Wie ist es, letzte Gespräche zu führen?
Wie wichtig ein letztes Gespräch, eine letzte Begegnung für den gelungenen Abschied ist, konnte Sibylle Löw während einer der Ausstellungen erleben.
Einmal kam auch eine Frau in die Ausstellung und sagte, ja, sie hätte das in der Zeitung gelesen, das fände sie ja ganz interessant. Und sie hätte eine alte Freundin gehabt, zu der es ewig lang keinen Kontakt gab. Dann ist eben die Dame auch verstorben. Und dann habe ich ihm gesagt, wann ist sie denn verstorben? Ja, dann und dann. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, dass ich den Namen gestickt habe. Also es war eben zufällig in dem Jahr, in dem ich dieses Projekt gemacht hatte. Und dann habe ich alle Ausstellungsbesucher und Besucherinnen gebeten, zu helfen, diesen Namen unter diesen 300 Schildern zu suchen. Und wir haben es dann tatsächlich gefunden. Und dieses Bild werde ich dann auch nie vergessen, wie eben die Schulfreundin dann stand unter diesem Schild, das so ein bisschen über ihr hing und diesen langen roten Faden, der so dann eben aus dem Schild herauskommt und nach unten hängt, wie sie den so in Händen hatte und wie nochmal in so einer Zwiesprache war mit ihrer alten Freundin. Das war auch ein ganz, ganz schöner, tiefer Moment.
Es gibt noch einen weiteren Künstler, den ich für dieses Feature getroffen habe, Christoph Brech. Auch er sucht in seinen subtilen Foto- und Videoarbeiten immer wieder die Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit.
Ich habe mich in meiner Kunst ja ganz viel mit dem Thema Tod auseinandergesetzt, beziehungsweise eigentlich eher mit dem Thema Erinnern. Also ich habe sehr viele Filme auf dem Friedhof gemacht und auch viele Arbeiten, die sich mit dem Erinnern auseinandersetzen, realisiert. Eigentlich meine erste Museumsausstellung im Haus der Kunst war schon mit Grabepitaphen aus englischen Landfriedhöfen und diesen Hassocks, den Kniekissen, auf denen deren Unterseite die Namen der Verstorbenen gestickt waren. Seit 1999 ist es ein Thema, was mich immer begleitet. Aber so angesichts des Todes auch eines geliebten Menschen bin ich dann doch ziemlich schnell still. Also da fällt mir dann auch nicht mehr so viel ein. Aber solange da diese Distanz da ist, hat mich das immer sehr interessiert. Ich habe mal eine ganz interessante Grablege entdeckt in Irland auf Achill Island. Das ist eine ganz westlich vorgelagerte Insel, die quasi am Atlantik Rand ist. Und an diesem Rand wurden ungetauft verstorbene Kinder beerdigt, ohne auf dem Friedhof zu sein, also wirklich in der wilden Natur sozusagen an einem Ort, der auch irgendwie sehr schwer zugänglich war. Und da haben die Eltern so Steine aus der ganzen Gegend, Steine, die eine Individualität ausdrücken, gesammelt und haben dort die dahingelegt, wo das Kind begraben war. Das hat mich sehr beeindruckt, weil die nach 200 Jahren da immer noch lagen in dieser steilen Landschaft. Das Gras drumherum weht ganz stark in dem Film, den ich dann gemacht habe. Aber der Stein, der steht so wie der Fels in der Brandung sozusagen. Da kommt sehr viel Emotion rüber von damals noch, obwohl ja kein Name draufsteht auf dem, sozusagen auf dem Grabstein und kein Datum dabei ist. Und trotzdem hat es diese ganz starke Individualität.
Auch er hatte, wie Sibylle Löw, ein Erlebnis, das die Bedeutung von Symbolen, Orten und Ritualen des Abschiednehmens aufzeigte.
Bei diesem Film habe ich sehr starke Reaktionen bekommen. Es kam auch mal nach einem Festival eine Frau auf mich zu, die ihr Kind verloren hatte, bevor es geboren wurde, und die sich jetzt da einen Stein irgendwo hinlegen wollte, weil sie einen Ort brauchte. Also das Kind wurde ihr weggenommen. Das hat sie nie gesehen. Und sie weiß auch nicht, wo es geblieben ist sozusagen. Sie wurde einfach weggenommen und sie hatte keinen Ort, wo sie hingehen kann und trauern kann. Sie hat es total verdrängt, 30 Jahre lang. Und es war total spannend, weil sie sagt, der Film hat bei mir sowas Starkes ausgelöst, dass die ganze Vergangenheit wieder gekommen ist und sie weiß jetzt, sie braucht so einen Ort. Sie hat dann auch schon beim Morgenspaziergang so einen Stein gefunden in einem Park, wo sie wohnt. Und sie hat gesagt, das ist jetzt der Stein, an dem sie trauern kann. Das fand ich umwerfend.
Der Status des Todes ist paradox. Er verkörpert eben das. Die Anwesenheit der Abwesenheit. Das ist das Unbegreifliche, der Schock für uns. Noch ist er da, der vertraute, geliebte Mensch, der Tote, und doch nicht mehr. Diese junge Frau, deren Lachen, deren Ernst, deren Nachdenklichkeit ich so angerührt auf den Fotos gesehen habe, ist in all ihren Möglichkeiten, in ihren Wünschen, Ängsten, ihren Handlungen, Tätigkeiten plötzlich nur noch in Erinnerung gegenwärtig. Das, was im Andenken bleibt. Tod ist nur, wer vergessen wird. Darum dieser schöne Brauch der Juden, kleine Steine auf die Gräber zu legen, als ein sichtbares und bleibendes Zeichen des Gedenkens.
Es sind Zeichen des Gedenkens, wie sie auch der Kunst gelingen können. Aber die Kunst kann auch mehr. Sie kann mithelfen, den Schrecken des Todes auf Distanz zu halten. Und ein perfekter Distanzhalter ist das Lachen. Der Komponist Felix Leuschner wurde bei den Recherchen zu seiner Oper »Requiem für einen Lebenden« von einem solchen Lachen überrascht. Das Stück, das an der Bayerischen Staatsoper uraufgeführt wurde, versucht sich der Lebenssituation eines zum Tode verurteilten Mörders zu nähern. Isoliert von Familie und Gesellschaft wartet er auf seinen staatlich verordneten Tod und lacht.
Das war sehr, sehr merkwürdig. Wir haben uns ja, bevor wir ihn besucht haben, wussten wir nicht, was auf uns zukommt und haben uns gefragt, wie das wohl wird. Es war mir klar, ich werde jetzt gleich einem Menschen gegenüber sitzen, von dem ich weiß, der hat höchstwahrscheinlich einen Menschen getötet. Ich saß noch nie jemandem gegenüber, wo ich wusste, das ist ein Mörder. Und da war ich auch wirklich sehr, sehr unsicher, was da jetzt auf mich zukommt. Und dann kommen wir da rein in diesen Besucherraum und dann sitzt in so einer kleinen 1x1 Meter Box der Gerald und lacht über beide Ohren und freut sich, dass wir da sind.
Auch für das Produktionsteam bot das Lachen eine wichtige Entlastungshilfe.
Gerade beim Komponieren gab es den Moment, ich habe nach vielleicht 3-4 Wochen plötzlich gemerkt, jetzt greift mich das Thema total an. Und das haben wir auch bei der Probenarbeit jetzt immer wieder gemerkt, dass wir immer wieder in Humor gegangen sind oder auch in eine humorvolle Distanz. Auch bei den Arbeiten, beim Arbeiten selber, beim Proben selber, eine relativ ausgelassene Stimmung immer wieder auch aufgebaut haben, so nicht bewusst, aber unterbewusst, weil das sonst überhaupt nicht zu ertragen gewesen wäre. Aber man hat gemerkt, dass bei allen Beteiligten dieses Thema heftige Spuren hinterlassen hat. Jeder ist da auf eine andere Weise damit umgegangen, aber jeder hat auf jeden Beteiligten hat dieses Thema ganz schön gedrückt. Und ja, wir haben dann versucht, uns über den Humor wieder hochzuhieven.
Genau aus diesem Grund sollen die britischen Großmeister des Humors das letzte Wort haben. Monty Python. So always look on the bright.